Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105, Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Service-Namen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 21. September 2022, gleich dem 30. Schahribar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Dehlavi-Rakete, Symbol der Reichweite und Macht iranischer Panzerabwehrraketen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Treffen Raisis und Macrons in New York. Beseitigung von Hindernissen für Zugang zu iranischen Ressourcen in koreanischen Banken. Proteste in Iran. Im Ausland ansässige Sender stacheln Iraner an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Treffen Raisis und Macrons in New York. Präsident Ebrahim Raisi hat bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bekräftigt, dass Iran dafür bereit sei, ein faires und dauerhaftes Abkommen zu erzielen, was aber feste und zugesicherte Garantien sowie die Schließung der iranischen Atommärkte bei der Internationalen Atomenergieagentur IAEA voraussetzte. Der iranische Präsident erklärte, das Niveau der Zusammenarbeit und der Beziehungen zwischen Iran und Frankreich kann erhöht werden. Europa soll aber in der Praxis zeigen, dass es eine unabhängige Politik betreibt und nicht den Forderungen und der Politik der USA Folge leistet. Ferner wies Präsident Raisi auf den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen JCPOA und die Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen hin und sagte, angesichts dessen, dass auch die europäischen Staaten ihre Verpflichtung, die wirtschaftlichen Interessen Irans zu gewährleisten, nicht erfüllten, ist es völlig vernünftig und logisch, dass die Islamische Republik Iran Garantien fordert. In einem weiteren Teil seines Gesprächs mit dem französischen Präsidenten hob er hervor, dass die Aktivitäten Irans in der Region der Friedenssicherung dienten und die Ausbreitung des Terrorismus nach Europa verhinderten. Die Tatsache, dass sie heute in Frankreich friedlich Wahlen abhalten, ist auf die Bemühungen der Islamischen Republik zurückzuführen, den Terrorismus in der Region zu vernichten. So Raisi weiter. Präsident Macron machte bei diesem Treffen Vorschläge für die laufenden Atomverhandlungen und räumte ein, es ist eine Tatsache, dass sich die USA, obwohl die IAEA die vollständige Einhaltung der iranischen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen bestätigte, 2018 aus dem JCPOA ausstiegen und auch die europäischen Vertragspartner ihr Versprechen, Iran die wirtschaftlichen Vorteile des Abkommens zugutekommen zu lassen, nicht erfüllt haben. Der französische Präsident bezeichnete es als notwendig, die Arbeit für Fortschritte beim Nuklearabkommen fortzusetzen und sagte, Iran und die IAEA können die offen gebliebenen Fragen durch Zusammenarbeit beilegen und wir werden in dieser Hinsicht keinen politischen Druck auf die IAEA ausüben. Er lud den iranischen Präsidenten zu einem Besuch in Frankreich ein und fügte hinzu, Wir können unsere regionalen Kooperationen sowie die bilaterale Zusammenarbeit unter anderem auf wirtschaftlichem Gebiet ausbauen. Beseitigung von Hindernissen für Zugang zu iranischen Ressourcen in koreanischen Banken. Südkoreas Außenminister Park Jin betonte am Dienstag bei einem Treffen mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, dass die Beseitigung von Hindernissen für den Zugang zu iranischen Ressourcen in koreanischen Banken auf der Tagesordnung der Regierung stehe. Bei diesem Treffen, das am Rande der 77. UN-Vollversammlung in New York stattfand, brachten beide Seiten ihre Zufriedenheit über die 60-jährige Aufnahme politischer Beziehungen zum Ausdruck und betonten die Entschlossenheit beider Länder für den allseitigen Ausbau der Beziehungen. Außenminister Amir Abdullahian lud seinen koreanischen Amtskollegen zu einem offiziellen Besuch in Teheran ein und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass man mit dem Amtsantritt der neuen Regierung in Südkorea Fortschritte in den bilateralen Beziehungen beider Länder erleben werde. Der südkoreanische Außenminister wies auf die ernsthafte Entschlossenheit und die Maßnahmen der neuen Regierung dieses Landes hin und sagte, dass die Beseitigung von Hindernissen für den Zugang zu iranischen Ressourcen in südkoreanischen Banken auf der Tagesordnung der südkoreanischen Behörden stehe. Park Jin brachte seinerseits die Hoffnung zum Ausdruck, dass koreanische Unternehmen mit der Beseitigung von Hindernissen in der Lage sein werden, in verschiedenen Bereichen in Iran tätig zu werden. Proteste in Iran. Im Ausland ansässige Sender stacheln Iraner an. Während viele Menschen in Iran vom Tod Mahsa Aminis betroffen sind und auf die Bekanntgabe der Ergebnisse der Ermittlungen der Gerichtsmedizin warten, kam es in den vergangenen Tagen in einigen Städten und Universitäten, darunter in Teheran, zu Protestaktionen. Obwohl alle Entscheidungsträger und Behörden des Landes eine umfassende Untersuchung des Todes von Mahsa Amini gefordert haben, haben jedoch, wie bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit, im Ausland ansässige Sender und organisierte Personen im Inland mit der Aufstachelung zu Protesten in iranischen Städten begonnen. Bei Protestaktionen in Mashhad wurde ein Polizist von verdächtigen Personen angezündet, demzufolge einige Protestierende unverzüglich versuchten, seine brennende Kleidung zu löschen. In der nordiranischen Stadt Rasht wurden Bilder einer in Brand gesteckten Moschee veröffentlicht. Die Inbrandsetzung einer Moschee entspricht in keinster Weise der Kultur des iranischen Volkes und zeugt davon, dass organisierte Elemente aus dem Ausland eingesickert sind. Auch in Hamedan wurde ein Imamzadeh Pilgerstätte von den Protestierenden versucht, in Brand zu setzen. An verschiedenen Orten wurden Polizisten brutal geschlagen und den Meldungen zufolge befinden sie sich in einem gefährdeten Gesundheitszustand. Die Beleidigung der iranischen Flagge sowie befremdliche und aufrührerische Angriffe auf einige Krankenwagen und Angriffe auf Frauen mit islamischer Kleidung sind Zeichen dafür, dass diese Aktionen nicht von einfachen iranischen Bürgern gemacht werden und nichts mit der Trauer um Mahsa Amini zu tun haben. Die wiederholte Verwandlung von Protesten in Ausschreitungen durch terroristische und oppositionelle Elemente hat die Wachsamkeit der Menschen verdoppelt. Laut einigen Teheraner Bürgern führen einige Gruppen bei den Protestkundgebungen koordinierte und organisierte Aktionen für gezielte und umfassende Zerstörungen durch. Auch die Methoden des Straßenkampfes, die angewendet werden, zeugen davon, dass diese Gruppen schon zuvor für solche Aktionen ausgebildet wurden. Revolutionsführer, vom Irak aufgezwungener Krieg war Ergebnis imperialistischer Strategie. Das geehrte Revolutionsoberhaupt bezeichnete den Iran vom Irak auferlegten Krieg als das Ergebnis der strategischen Politik des imperialistischen Herrschersystems in seiner Feindschaft gegenüber der Islamischen Republik und dem iranischen Volk. Ayatollah Khamenei sagte am Mittwoch während eines Treffens mit Kommandeuren und Veteranen der Heiligen Verteidigung am Vorabend des Jahrestages des Beginns des auferlegten Krieges und der Woche der Heiligen Verteidigung, trotz der allseitigen Unterstützung der Weltmächte für den machtbesessenen Saddam hat sich der auferlegte Krieg im Lichte der drei Elemente Macht und Stärke der Revolution, effektive Führung durch Imam Khomeini sowie edle und herausragende Eigenschaften des iranischen Volkes von einer großen Bedrohung in eine große Chance gewandelt. Der Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte bezeichnete die heilige Verteidigung als ein aufregendes, bedeutendes und wertvolles Ereignis für die Gegenwart und Zukunft des Landes. Unter Bezugnahme auf die vom Westen veröffentlichten Dokumente zu diesem Krieg fügte er hinzu, die Verhängung dieses Krieges gegen Iran war die natürliche Reaktion der arroganten Weltherrscher auf den Sieg der islamischen Revolution und die Revolution des iranischen Volkes bedeutete nicht nur die Niederlage eines abhängigen und korrupten Systems und einen partiellen Schlag gegen Amerika und die arroganten Imperialisten, sondern sie war eine Bedrohung des Herrschaftssystems im Westen und Osten. Und diejenigen, die das Ausmaß dieser Bedrohung verstanden, haben dem iranischen Volk durch Ermutigung und Anstiftung Saddams den Krieg aufgezwungen. Ayatollah Khamenei bezeichnete den Zweck des Iran aufgezwungenen Krieges als die Verhinderung der Übermittlung der neuen Botschaft des iranischen Volkes an andere Völker, einschließlich der Botschaft, keine Angst vor den USA zu haben und der globalen Unterdrückung und Diskriminierung Widerstand zu leisten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Deutschland und Europa stehen jetzt unmittelbar vor Wirtschafts- und Finanzcrash sowie einem großen Krieg, der sich nicht auf Europa begrenzen lassen wird. Christoph Hörsel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, warnte in unserem Gespräch vor der Marionettenpolitik aus Kiew und Berlin. Heute höre Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, lassen Sie mich an dieser Stelle einen Satz vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zitieren, der am vergangenen Freitag bei einem Treffen mit dem indischen Premierminister Modi am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der Stadt Samarkand gesagt hat. Ja. Putin sagte dort: Russland werde alles tun, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, aber die ukrainische Seite habe Verhandlungen abgelehnt und erklärt, sie wolle ihre Ziele mit Gewalt erreichen. Sagte das Herr Hostel Putin aus der Position der Stärke oder Schwäche?
Also da sind sich die Analysten sehr einig, weltweit auch. Und da hat es auch sogar aus deutscher Quelle, und wir Deutschen sind ja nun besonders, ich will mal sagen, wenig couragiert, um das freundlich auszudrücken, wenn es um das Thema Ukraine geht und das nach dem Munde reden gegen Washington, sind sich einig, dass wir hier zwar einen Rückschlag haben, aber der ist nicht besonders tiefgehend, was die russischen Kräfte angeht. Ich kann mir sogar vorstellen, das ist nur eine Vorstellung, nicht so als Verschwörungspraktiker, ja, dass die russische Seite sehr bewusst diesen Misserfolg eingesteckt hat, um vorzuführen, wie die ukrainischen Truppen sich benehmen, wenn sie dann ihre alte, unterdrückte Bevölkerung wieder in die Finger bekommen. Und was dann da passiert und dass das nur die Vorbereitung dazu ist, erheblich stärker loszuschlagen, wozu Russland ja weiß Gott in der Lage ist. Also die Ukraine, egal wie viele Söldner wir da hinpumpen und wie viele Waffen wir da hinfahren und was auch immer, abgesehen davon, dass Russland alles zusammenschießen könnte, wenn sie es wollten, hat gar keine Chance, sagen die Analysten, egal was Herr Zelensky erzählt oder egal was passiert. Das ist einfach so, die Kräfteverhältnisse sind ganz anders. Russland ist rüstungstechnisch in einem ziemlich guten Zustand, hat sich praktisch durch die USA unangreifbar gemacht. Es ist sonnenklar, dass wenn es hier in Europa eine Eskalation gibt, und wir hatten jetzt in den letzten Tagen gerade Atomkriegsdrohungen vom früheren russischen Ministerpräsident Medvedev, der eben gesagt hat, in Richtung Europa und Westen, der Beton wird schmelzen. Ihr habt lange genug gelacht in euren aufgeräumten Wohnungen. Wörtliches Zitat aus einem Tweet. Ich denke, es war ein Tweet, vielleicht war es auch in einem anderen sozialen Medium, jedenfalls klar veröffentlicht. Haben wir also die Tatsache, dass Putin nicht vorhat, die Bevölkerungsteile im Süden und im Osten der Ukraine im Stich zu lassen und hier aufzuhören. Das ist keine Frage. Und er kann, er nutzt natürlich hier politisch die Steilvorlage aus Kiew mit der Erklärung Selenskys in den letzten Tagen und Wochen, dass man ja, hat sich also darauf versteift, dass man ja die Krim und den Donbass zurückerobern wolle. Das ist natürlich absurd. Das ist eine Garantie für eine Endlosverlängerung dieses Krieges, denn dieses Wort gilt natürlich auch dann, wenn schließlich also die Ukraine von der Küste abgeschnitten ist, Odessa ist eingenommen und dies und das. Das würde gar nichts ändern. Bisher hatten wir klare russische Drohungen, dass je länger der Krieg dauert und je härter sich Kiew wehrt, desto härter werde auch Russland zuschlagen, bis hin zur Erklärung der russischen Regierung, auch Putins, dass die Staatlichkeit der Ukraine bedroht sei. Wir erleben in der Westukraine klare Auflösungserscheinungen. Es gibt da eine Brüderschaft mit Polen, die ist nicht erstaunlich, aber umwälzend. Nicht? Polen dürfen politisch kandidieren in der Ukraine, dürfen dort politische Ämter übernehmen, dürfen sich in die Politik einmischen, dürfen siedeln, haben riesige Freiheit, als ob es ihr Land wäre, was es ja mal war. Ja, das muss man ja, darf man ja auch nicht vergessen. Und das bedeutet, dass hier, wie soll man sagen, Kiew zusammenschmelzen könnte oder vielleicht ganz verschwinden könnte, wenn nämlich etwas passiert, was wir schon mal gesehen haben in der Region, nämlich, dass die russischen Truppen vorrücken und dass Polen vorrückt und die Ukraine wird in der Mitte zerquetscht. Sowas ist absolut denkbar, nicht ausgeschlossen, so seltsam das hier vielleicht klingen mag. Und das bedeutet im Prinzip, der Konflikt ist richtig tief eingegraben und Europa wird gewaltige Bremskräfte entfalten müssen, damit es nicht in den Abgrund eines dann sich weltweit ausdehnenden Krieges hineinrutscht.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen. Für die islamkonforme Moral ist die kulturelle Unabhängigkeit der Muslime von großer Bedeutung und um diese wird es heute gehen. Wir sagten, dass Wissen und Wissenschaft, geistige Arbeit, Vernunft und strikte Ablehnung der Unwissenheit wichtige Kennzeichen der islamischen Kulturordnung bilden. Diese Indizien und Werte verleihen dem angestrebten islamischen Glaubensvolk Orientierung und eine besondere Identität. Ein ausgesprochen wichtiges und für das Schicksal entscheidendes Prinzip, welches diese Identität beschützt, ist die kulturelle Unabhängigkeit. Generell umfasst eine Kultur, Religion, Sprache, Bräuche, Lebensstil, Kunst, das Bildungssystem, die auditiven, visuellen und virtuellen Medien und die politische und wirtschaftliche Welt. Alle diese Bereiche werden entscheidend von den herrschenden Überzeugungen geprägt. Es genügt ein kurzer Blick auf die Bewegungen der Propheten Gottes, um festzustellen, dass diese, inspiriert von dem Glauben an den einen Gott, so gut sie konnten, die Menschen in ihrem Zeitalter aus der Abhängigkeit von falschen Mächten, der Unwissenheit und der Einwilligung in die Unterdrückung zu befreien suchten. Die Propheten stärkten in den Menschen ihr Selbstvertrauen und Ehrgefühl und das Verlangen nach inneren und äußerer Freiheit und Unabhängigkeit. Der geehrte Prophet des Islams erhob sich nach seiner Aussendung mit dem Ruf La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer dem einen, gegen die Kultur der Zentren von Macht und Reichtum, um das Fundament für die kulturelle Unabhängigkeit zu legen. Durch seine Erhellung der Wahrheit mittels der Offenbarung und durch Hervorrufung von Einsicht unter den Menschen hat er in ihnen den Wunsch nach Unabhängigkeit ins Leben gerufen. Aber die Vornehmen der Quraysh fürchteten um ihre arrogante Vorherrschaft und erschienen daher mit aller Macht auf der Szene, damit das Volk ihnen weiterhin untertänig bleibt. Sie wollten, dass das Volk weiterhin in Unwissenheit zubringt und versuchten zu verhindern, dass es sich unabhängig macht und loskettet. Uns zu vergegenwärtigen, wie bedeutend die kulturelle Unabhängigkeit für das Schicksal ist, sollten wir uns klarmachen, dass heute mehr denn je Leute wie der berüchtigte Abu Sufyan und der ruhmlose Muawiyah sich vor der Wiederbelebung jenes wahren Islams fürchteten, den Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, gelehrt hat und der die gedanklichen Grundlagen und Überzeugungen verändert. Diese Leute sind daher in den Krieg gegen den wahren Islam gezogen, der zu seinem Glaubensvolk wie folgt spricht: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für das Gebieten des Rechten und Verbieten des Verwerflichen je unter den Menschen hervorgebracht worden ist. Sure 3, Al-Imran, Vers 110. Jener Islam, der mahnt: Und erlahmt nicht und werdet nicht traurig, wo ihr doch in allem die Oberhand haben werdet, so ihr gläubig seid. Sure 3, Al-Imran, Vers 193. Und jener wahre Islam, der verheißt: Gott gehört die Macht und auch seinem Gesandten und den Gläubigen. Sure 63, Munafirun, Vers 8. Der wahre Islam verkündet der Weltgemeinde, der Muslime und überhaupt der Menschheit, wie kulturelle Unabhängigkeit, welche die Voraussetzung für politische, wirtschaftliche und militärische Unabhängigkeit ist, erreichbar wird. Aus der Sicht des Islams und aufgrund seiner Lehre von dem einen einzigen Gott gibt es keine Entschuldigung dafür, sich der Gewalt von Herrschern aus dem Lager des Unglaubens und der Erniedrigung durch sie zu fügen. Jeder Schritt einer Gesellschaft oder eines Staates, der in die Selbsterniedrigung führt, insbesondere seitens der anscheinend islamischen Regimes gegenüber den arroganten Potentanten in den USA, Europa und den Zionisten, verstößt gegen den göttlichen Willen. Denn im Koran spricht der Herr: Gott wird nie den Ungläubigen eine Möglichkeit geben, über die Gläubigen zu herrschen. So steht es im Vers 141 der Sure 4 Nisa. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat sich vom Koran inspirieren lassen, als er an einer Stelle in seinem Schreiben 31 nach Jul Balare gesagt hat: Sei kein Diener von anderen, denn Allah hat dich frei erschaffen. Aber die nach Vorherrschaft strebenden politischen Führer wenden jegliche List an, um ihre hegemoniale Politik aufzuzwingen. Sie gründen oder unterstützen Gruppen, die eine abwegige Parallelströmung zum Islam bilden, wie die saudischen Wahhabiten, die Taliban, die Takfiri-Gruppen, welche Gläubige exkommunizieren, neue mystische Bewegungen oder auch die IS-Bande. Auf diese Weise versuchen sie, den wahren Islam des Propheten Mohammed zu bekämpfen. Sie provozieren durch Verbrennung von Koranexemplaren und durch Verbreitung und Unterstützung von beleidigenden Karikaturen über den Propheten des Islams und durch Unterstützung von angeheuerten Schriftstellern wie Salman Rushdie, und sie drohen mit Angriffen, verhängen Sanktionen und schüren Krieg. Auf diese Weise und mit den Mitteln der Kunst und Literatur und den Medien haben sie es darauf abgesehen, die geistige und kulturelle sowie die politischen und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Muslimvölker zu verhindern. Sie wollen verhindern, dass die muslimischen Völker an Weitsicht und an ein Bewusstsein gelangen, welches sie nach einem Wandel streben lässt. Man achte jedoch bei der ganzen Sache auch auf den folgenden Punkt: Wenn wir gemäß den islamischen Lehren die kulturelle Unabhängigkeit verteidigen, das heißt die religiösen Überzeugungen und die religiösen und menschenwürdigen Werte der islamischen Weltgemeinde behüten und unsere Identität und unsere Freiheit schützen wollen, so ist damit nicht gemeint, dass wir die kulturellen Errungenschaften der anderen Völker nicht nutzen. Mit anderen Worten: Wir begrüßen den kulturellen Austausch, aber wir müssen gegenüber dem Kulturangriff und der kulturellen NATO Widerstand leisten. Mit den Worten des Oberhauptes der Islamischen Republik bei einem Treffen mit den Volkskräften des Basijes im Jahre 1992: Es ist das eigentliche Ziel der islamischen Revolution, gegenüber den unwahren und falschen Maßstäben der Welt Widerstand zu leisten und sie zu ändern. Der Feind versucht, uns, unsere Jugend, durch die Verbreitung einer falschen Kultur, Unzucht und Sünde zu entreißen. Eines der deutlichen und lehrreichen Beispiele in der Geschichte, welches veranschaulicht, dass die Muslime ihre kulturelle Unabhängigkeit bewahren müssen, ist das Abenteuer von dem Sturz der 800-jährigen Herrschaft der Muslime in Spanien. Die Muslime befanden sich an der Spitze der Macht, aber die Muslime auf der Iberischen Halbinsel wurden entmachtet, und zwar infolge des Einflusses von westlichen Staaten und durch einen kulturellen Wandel in Form zügelloser Beziehungen zwischen Mädchen und Jungen, der Verbreitung von Unzucht und Übel und der Schwächung des religiösen Glaubens, der Veränderung des Bildungssystems und der Entfremdung der jungen muslimischen Generation von ihrer Identität, sowie dem Sturz vergnügungssüchtiger Herrscher und dem schwachen Willen von Scheinmuslimen. Dies kann ein Warnzeichen für die islamische Welt sein. Der Koran sagt über das Endziel der Feinde, die sich gegen den Islam verschworen haben: Sie hören nicht auf, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abbringen, wenn sie es können. Sure 2, Barare, Vers 217.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Khwab-e-Ishq, das heißt Der Traum der Liebe.
علی بها گرفتی تا در
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Dehlavi-Rakete, Symbol der Reichweite und Macht iranischer Panzerabwehrraketen. Weiterhin guten Empfang. Trotz bedeutender Fortschritte auf dem Gebiet der Luft- und Seekriegsführung hat die Bodenkriegsführung weiterhin ihre große Bedeutung auch bei modernen Kriegen beibehalten. Daher spielen Bodenwaffen, insbesondere Kampfpanzer, Schützenpanzer und gepanzerte Mannschaftstransporter eine entscheidende Rolle im Bodenkampf. Aus diesem Grund hat auch die Entwicklung von Waffen, die in der Lage sind, alle Arten gepanzerter Ausrüstung bei Kriegen zu bekämpfen, an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig mit der Entwicklung von gepanzerter Ausrüstung sind also auch alle möglichen Waffen, die diese bekämpfen können, entwickelt worden. Dieser Prozess begann mit der Produktion von Panzerabwehrkanonen und wurde mit verschiedenen Raketentypen wie RPG-7 fortgesetzt. In den letzten Jahrzehnten lag der Schwerpunkt jedoch auf der Herstellung von Panzerabwehrraketen und es wurden viele Aktivitäten auf diesem Gebiet durchgeführt. Durch die Verstärkung der Panzerung von Panzern und gepanzerter Ausrüstung sowie die Installation aktiver Verteidigungssysteme auf diesen Ausrüstungen verlor der Einsatz herkömmlicher Panzerabwehrraketen zur Zerstörung von Panzern allmählich seine Wirksamkeit und nach trat eine neue Generation von Panzerabwehrwaffen, nämlich Raketen mit stärkeren Sprengköpfen, die auch aus großer Entfernung gelenkt werden konnten, in Erscheinung. Die Erfahrungen Irans aus der Zeit der heiligen Verteidigung beim vom Irak auferlegten Krieg 1980 bis 88 haben dazu geführt, dass in Iran seit der Wiederaufbauzeit nach dem Krieg bis heute der Anti-Panzersektor stets eines der besonderen Interessensgebiete ist und eine breite Palette von Produkten in diesem Bereich wurden in der Verteidigungsindustrie des Landes hergestellt und konnten an die Streitkräfte geliefert werden. Die Panzerabwehrwaffen in unserem Land sind sehr vielfältig. Zu den Vorzeigeprodukten der von der iranischen Verteidigungsindustrie hergestellten Panzerabwehrraketen gehört die Dehlavi-Rakete. In Anbetracht ihrer Durchdringungsrate kann sie als eine der stärksten Panzerabwehrraketen auf der Welt angesehen werden. Ein Blick auf die Durchdringungsrate der früheren Panzerabwehrraketen Irans und deren Vergleich mit einer Schätzung bezüglich der Dehlavi-Rakete zeigt einen Sprung von etwa 58% im Vergleich zur höchsten Rate früherer Generationen. Die Dehlavier ist eine Lenkwaffe zur Panzerabwehr, die von der Verteidigungsindustrie des Ministeriums für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte hergestellt wurde. Diese Rakete wurde am 7. Juli 2012 vom damaligen Verteidigungsminister Ahmad Wahidi vorgestellt und mit dem Namen Dehlavier benannt. Die Dehlavier-Panzerabwehrrakete ist eine der stärksten iranischen Panzerabwehrwaffen, die der russischen Kornet-Panzerabwehrrakete sehr ähnlich ist, und wurde in den letzten Jahren sowohl an die Revolutionsgarden als auch an die Armee geliefert. Nach den über diese Rakete bekannt gegebenen Informationen hat die Dehlavier eine effektive Reichweite zwischen 100 und 5500 Metern. Durch die Verwendung eines hochentwickelten Laserleitsystems ist sie resistent gegen alle Arten der elektronischen Kriegsführung. Dem früheren Verteidigungsminister Wahidi zufolge hat sie einen sehr starken Sprengkopf und die Fähigkeit, Reaktivpanzerungen zu durchdringen. Das Raketentriebwerk und die Möglichkeit, von einer Person getragen zu werden, haben die Dehlavier-Panzerabwehrrakete zu einer sehr effizienten Waffe für die Zerstörung gepanzerter Ziele gemacht. Diese Raketen können mobile und stationäre gepanzerte Ziele, See- und Luftziele wie Hubschrauber zerstören. Daher kann man sie, wie auch die Tufan 5, Tundar und Tosan-Raketen, als Mehrzweckraketen betrachtet. Die Dehlavier-Rakete wiegt 22,7 Kilogramm, wovon 6,8 Kilogramm auf ihren zweistufigen Sprengkopf entfallen, und sie hat die Fähigkeit, 1200 mm Panzerungen zu durchdringen. Wenn das Nachtsichtsystem für den Abschuss dieser Rakete verwendet wird, wird ihre Reichweite auf einen Radius von 3500 Metern reduziert. Obwohl der Dehlavier-Werfer Ähnlichkeiten mit dem Tosan-Raketenwerfer aufweist, befindet sich das Rohr mit der Rakete oberhalb der Kamera und die Rakete wird, nachdem das Ziel durch die Kamera beobachtet wurde, abgefeuert. Die Ähnlichkeiten zwischen den Dehlavier und den Tosan-Werfern weisen darauf hin, dass sie im Vergleich zu anderen Raketen geeignetere operative Vorteile haben. Die Fähigkeit, das Raketenträgerrohr vom Zielsatz und dem Stativ zu trennen, sowie die einfache Installation und Vorbereitung bei dieser Art von tragbaren Raketen bringt den Vorteil eines einfacheren Transports durch wenige Personen mit sich. Auch die Verwendung einer drahtlosen Raketenführung hat der Dehlavier im Vergleich zu früheren Generationen iranischer Panzerabwehrraketen eine höhere Reichweite beschert. Warum man trotz der Existenz der Tufan-5-Rakete mit hoher Durchschlagskraft und Laserstrahlführung eine solche Rakete baut? Der Grund dafür ist, dass neben der höheren Durchdringungsrate der Dehlavier die Tatsache, dass diese Rakete über einen Raketenantrieb verfügt, es ihr ermöglicht, höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, was ein wichtiger Vorteil gegenüber verschiedenen Generationen der Tufan-Rakete ist. Bei der Zeremonie der Bodentruppen der Islamischen Revolutionsgarden zur Vorführung der neuen Ausrüstung dieser Truppe im Juli 2021 wurde ein neueres und leistungsstärkeres Modell der Dehlavier-Rakete enthüllt. Der Vorgängertyp der Dehlavier-Rakete, der nach dem ursprünglichen Modell der Raketen der Kornet-Familie entwickelt wurde, ist unter dem Code 9M133-1 bekannt. Es wurden jedoch neue Modelle der Dehlavier-Rakete mit dem Namen 9M133M-2 entwickelt, deren Hauptunterschied in der Vergrößerung der Reichweite gegenüber dem ursprünglichen Modell besteht. Dieses neue Modell mit einer Reichweite von 8 Kilometern und einer Durchdringungskraft von 1300 mm wurde ebenfalls von der Verteidigungsindustrie hergestellt und den Bodentruppen der Revolutionsgarden geliefert. Das neue Modell hat ein ähnliches Aussehen wie der ursprüngliche Typ, mit dem Unterschied, dass bei diesem neuen Modell im Gegensatz zum ursprünglichen Modell die Flügel am hinteren Teil der Rakete anstelle eines Trapezes als Halbellipse konzipiert sind, damit sich der Luftwiderstand verringert. Aufgrund der Reichweite von 8 Kilometern des neuen Delavier-Modells hat diese die größte Einsatzreichweite aller Raketen, die derzeit auf in Betrieb befindlichen Panzern der Welt installiert sind. In Bezug auf die Lenkung wird beim neuen Modell der Delavier-Raketen, wie bei den Vorgängermodellen, eine halbautomatische Laserstrahlführung, Befehl zur Sichtlinie und eine Lasernavigation genutzt. Bei diesem Verfahren richtet der Betreiber einen Laserstrahl auf das Ziel und muss den Laserstrahl bis zum Moment des Aufpralls auf dem Ziel halten. Einer der positiven Punkte dieses Leitsystems besteht darin, dass zu Beginn kein starker Laser auf das Ziel gerichtet werden muss, was die Aktivierung gepanzerter Gegenverteidigungssysteme verursachen könnte. Die Rakete bewegt sich nur auf der Laserwelle, die von hinten kommt und durch den Werfer mit ihr verbunden ist, und ist somit gegen viele Gegenmaßnahmen sicher.
سکوت شب فرا رسیده بود.
Das Vorhandensein eines zweistufigen Sprengkopfs ist eine der weiteren Fähigkeiten dieser Rakete, um gegen Panzer oder gepanzerte Personentransporter eingesetzt zu werden, die mit mehrschichtiger Panzerung ausgestattet sind. Der Gefechtskopf der ersten Stufe hat die Aufgabe, die primären Schichten wie Reaktivpanzerung zu zerstören, und die zweite Stufe dringt in das Ziel ein und zerstört es. Die Geschwindigkeit dieser Rakete beträgt etwa 250 Meter pro Sekunde und ihre Flugzeit bei maximaler Reichweite beträgt etwa 22 Sekunden. Das Gesamtgewicht der Rakete und ihres Werfers beträgt 27 Kilogramm. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.